Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, guten Morgen. Ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Auch alle Zoom-Teilnehmer natürlich. Und ja, ich darf darum bitten, dass schon mal die Präsentation gestartet wird, wenn es geht. Genau, vielen Dank. Auch an die Technik. Ja, das Thema voll unfair. Ich weiß nicht, wer sich in dieser Aussage jetzt gerade so wiederfindet oder wer das so mit ganzem Herzen nachsprechen kann oder dem so rausgefahren ist in den letzten Tagen oder Wochen. Und es geht, ja, um eine Situation in der Bibel, im Alten Testament, wo man auch sagen kann, hey Mann, voll unfair. Wie kann sowas überhaupt sein? Ja? Und ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch, der das so mitsprechen kann. Tja, das Unterthema von fremden Schafen und der Gerechtigkeit Gottes, ich denke, das wird sich klären, wenn wir gemeinsam den Bibeltext lesen. Ich denke, es gibt immer wieder so Situationen, wo uns das rausfährt, wo uns das so geht. Dieses Gefühl voll unfair. Keine Ahnung, wenn sich jemand an der Supermarktkasse oder im Laden irgendwo vordrängelt oder wenn du die Kurven machst mit dem Auto und suchst einen Parkplatz und ja, findest einen blinden. Hier witscht so jemand rein mit einem kleinen schnelleren Auto und kümmert sich nicht darum, dass du eigentlich da warst. Oder natürlich das Dauerthema, unsere Inkonkurrenzen. Ja, wem sagt das was? Das sagen die Politiker immer, wenn irgendwelche Verordnungen nicht zusammenpassen. Dann heißt es so schön, Inkonkurrenzen. Irgendwelche Verordnungen in den letzten 2 Jahren. Ja. Genau, also ich will hineingehen in einen Text, wo auch jemand voll unfair behandelt worden ist. Bitte die nächste Folie. Und zwar aus dem zweiten Buch Samuel im Kapitel 12. Ich lese euch mal die ersten 4 Verse. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte ihm, 2 Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es und aus seinem Becher trank es und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Was denkt ihr? Soweit. Also ich denke, da kann man schon aus der Haut fahren und zornig werden über so viel Unrecht. Da kriegt einer den Rachen nicht voll und ist so geizig, dass er seinem Besucher nicht sein eigenes Tier vorsetzt zum Essen, sondern das Lamm vom Nachbarn einfach klaut und schlachtet und brät. So nach dem Motto, der kann mir ja eh nichts, ja? Der ist ja viel schwächer wie ich. Und David, dem diese Geschichte vorgetragen wird von Nathan, der fährt ganz zurecht aus der Haut. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich bin mit einem sehr, würde man sagen, feinen, manchmal zu feinen Gerechtigkeitsempfinden ausgestattet. Und ich reagiere manchmal auch auf kleine Ungerechtigkeiten ziemlich. Vor allem auch, wenn ich sehe, dass bei anderen ja, Macht ausgenutzt wird und ja, sie sich was nehmen, was ihnen gar nicht zusteht. Aber es geht in dieser Geschichte nur ganz vordergründig um das Lamm eines Armes. Und Wer die Geschichte kennt, weiß, dass es eigentlich um den König David geht und sein Fehlverhalten. Der Prophet Nathan hat einen schweren Auftrag bekommen. Er soll zum König von Israel gehen und ihn mit seinem Vergehen, mit seinem Verbrechen konfrontieren. Aber David erkennt sich überhaupt nicht in dieser Geschichte. Er als ehemaliger Schafhirte ist erbost bei dem Gedanken an diesen Viehdiebstahl und dass ein kostbares Tier, das der Besitzer sorgsam gehegt und gepflegt hat, von einem Fremden geraubt wird und geschlachtet wird. Wir lesen mal weiter. Da entbrannte der Zorn Davids sehr. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat. Und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat, da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und habe dich aus der Hand Sauls gerettet und habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Das ist eigentlich der wahre Hintergrund dieser Geschichte. Und ja, König David hat in seinem Zorn ganz unbewusst das gerechte Urteil eigentlich über sich gesprochen. Denn er hat eigentlich ein todeswürdiges Verbrechen begangen. Er hatte kein Mitleid mit seinem Nachbarn, mit Uriah, dem Hethiter, und ja, hat es so gefügt, so arrangiert, dass er in der Schlacht mit den Ammonitern umkam. Unbarmherzigkeit. Und ich denke, da können wir schon innerlich nachvollziehen, ja, so ein Unrecht, voll unfair. Wenn wir jetzt diese Geschichte übertragen wollen, dann erkennen wir dieses Gleichnis, das Nathan dem David vorgetragen hat. Der Arme ist dieser Hethiter Uriah, einer von Davids eigentlich treuesten Kriegern, der ja nicht nach Hause gehen wollte, obwohl Pause war in der Schlacht gegen die Ammoniter, sondern er wollte in dieser Kampfmontur, in diesem Kampfmodus bleiben und sich nicht entspannen, ja. Und das weibliche Lamm, das gekauft worden ist, das von ihm gekauft worden ist und ernährt worden ist, in seiner Familie großgezogen worden ist, war seine Ehefrau Bathseba. Und in diesem Gleichnis kommt auch dieses innige Verhältnis raus, eigentlich zwischen dem Uriah und seiner Frau. Und David eben ist dieser reiche Mann, der eigentlich viele Frauen hat. Auch Frauen von seinem Vorgänger Saul. Bitte mal um die nächste Folie. Hier sehen wir mal so ein bisschen eine Konstruktion dieser Davidsstadt. Wir sehen am oberen Rand einen Teil von dem Tempel oder von der Tempelmauer. Also wenn man das Bild nach oben fortsetzen würde, dann würde man den Tempel oben sehen. Und diese eigentliche Davidsstadt, die war an diesem Hang da drunter. Und das ist so ein Modell, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Aus Jerusalem, ich weiß nicht in welchem Museum, und dann sieht man natürlich diese Hanglage und ja, wer wohnt zu oberst? Natürlich der Chef, der Boss auf seinem Palast ganz oben und ja, hat alles im Blick, wie man so sieht hier. Gell? Leider nicht immer nur die guten Sachen. Ja. Ja, um seinen Hunger zu stillen, hat sich David an der Frau seines Nachbarn vergriffen. Was in dem Gleichnis nicht angedeutet wird, ist, dass er ihn ermordet hat oder ermorden hat lassen. Und es kommt in der Folge, im Kapitel vorher wird es beschrieben, eben zu dieser Abfolge vom Verbrechen, die eine Lüge zieht die nächste nach sich, einem Teufelskreislauf. Bitte die nächste Folie. Was ich so interessant finde jetzt, ist, der Prophet Nathan ist wie der Heilige Geist. Und zwar, denn Nathan kommt zum König David und ja, will ihn zurechtbringen, will ihn zur Umkehr, zur Buße führen. In Epheser 4, Vers 30 steht, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Im Neuen Testament steht eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich kennt, von Hananias und Sapphira, wo es auch heißt, warum habt ihr den Heiligen Geist betrübt? Ja, wo die auch mit einer Lüge zu den Aposteln kommen und ja, sagen, sie haben den Acker verkauft für so und so viel Geld und es hat nicht gestimmt. Ja. Und der Nathan ist wie der Heilige Geist, der König David zur Umkehr führen will. Und was ich so interessant finde, ist die Blindheit, die David hat für sein Handeln. Er erkennt seinen Zustand vor Gott eigentlich nicht in dieser Gleichnisgeschichte. In der Bergpredigt steht dieser Vers, Matthäus 7, Vers 3 bis 5, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will den Splitter aus dem Auge ziehen, dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge, du Heuchler. Ja, das ist diese, eins zurück nochmal bitte. Genau, diese mittelalterliche Darstellung ist ein bisschen lustig, aber soll diesen Vers illustrieren hier mit dem Balken und mit dem Splitter. Aber ist es nicht tatsächlich manchmal so, dass wir ja, dieses Brett vorm Kopf haben und unseren eigenen Zustand ja, nicht so richtig sehen und erkennen, wenn es um das Erkennen unserer eigenen Fehler geht? Die Fehler vom Nächsten erkennen wir meistens sehr gut. Ja. Es liegt leider in der Natur der Sache, dass wir nicht immer einen Spiegel vor Augen haben, aber wir erkennen immer sofort, ja, wenn der Arbeitskollege seine Arbeit nicht richtig macht und wir es dann vielleicht ausbaden müssen oder ja, Klassenkameradin oder Klassenkameraden, ja, der kommt ja heute wieder in dem unmöglichen Outfit daher oder so. Was hat der denn an? Oder ja, auch der Ehefrau oder Ehepartner, wo man denkt, also hat sich unmöglich benommen irgendwie, überhaupt keine Rücksicht genommen auf mich. Oder natürlich unsere Regierenden, was haben die wieder alles verbockt und die halten sich ja nicht mal selber an die Regeln, die sie aufstellen. Ich denke, das geht uns schon manches Mal so. Unser eigenes inkonsequentes Handeln und unsere Fehler verdrängen wir oft. Und die Frage, die ich mir stelle, wovon lassen wir uns verführen und was uns dann auch als Christen kompromittiert und was unser Zeugnis in der Welt auch unglaubwürdig macht? Das ist so die Frage, ja, die wir uns schon manchmal stellen sollten. Es hat Konsequenzen auch für David. Er büßt nach dieser Tat deutlich an Autorität in seiner Familie ein, ja, gegenüber seinen erwachsenen Kindern später. Er musste sogar gegen seinen eigenen Sohn kämpfen, der ihm den Thron streitig gemacht hat, Absalom. Ja, und die gleiche Schwäche für fremde Frauen vererbt er leider sogar an seinen Sohn Salomo, die ihm zum Verhängnis wird, weil sie ihm dann zum Götzendienst verführen. Eins macht hier Nathan mit David und ich denke, das sollten wir auch ab und zu machen und das ist wirklich eine Hilfe. Und zwar, wir sollten uns von Gott und von anderen immer wieder daran erinnern lassen, was hat Gott uns eigentlich geschenkt? Die nächste Folie bitte. Ja, was hat uns Gott geschenkt? Auch wir sind wie David ja aus Liebe zu Königen und Priestern gemacht worden, wie es in Offenbarung heißt. Auch wir sind aus der Hand des Feindes gerettet worden, was wir vorhin besungen haben in dem Lied Shackles. Unser Herr Jesus, als er hier war auf der Erde, ist umhergegangen und hat die gesund gemacht, die in der Hand des Teufels waren, die Besessenen. Er kam, wie es heißt, um die Werke des Teufels zu zerstören, und er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Gott hat uns reich beschenkt. Wenn wir innehalten und einmal nachdenken, erkennen wir das. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Auch wir haben äußere Sicherheit. Wir kriegen ja fast täglich, wer in der Gebetsgruppe ist, diese Nachrichten auch weitergeschickt von verfolgten Christen, so wie wir es auch vorhin gelesen haben und dafür gebetet haben in Nordkorea. Ich finde es immer wieder erschütternd, wenn man sich mit den Verhältnissen in diesem Land beschäftigt. Ja, Gott hat uns nicht mit Elefanten beschenkt. Das Bild soll so illustrieren, ja, diesen Schutz und diese Geborgenheit. Ja. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja. Viele von uns ja, haben Familien oder Beziehungen und haben ja auch eine Bleibe, wo sie in Sicherheit wohnen und ja, leben können. Und ich denke, es ist immer wieder gut, wenn wir auch Danke sagen und dieses Danke sagen üben. Lasst uns einfach mal Danke sagen. Danke. Danke für alles, was du mir geschenkt hast. Danke für alles, was du mir geschenkt hast. Dankeschön. Ja. Ich denke, das schützt uns. Das schützt uns geistlich abzusacken in Missmut und Misstrauen gegen Gott. Und es schützt uns auch seelisch vor Neid und depressiven Gedanken. Und letztlich steht natürlich uns auch, so wie Nathan es dem König David sagt, immer dieser Gebetsweg offen. Ja? Der Weg zu unserem Vater ist frei. Wir können ihn mit allen Dingen bestürmen, zu ihm reden, wenn wir Mangel haben oder auch wenn wir nur den Mangel so empfinden, dass wir ihn bestürmen, dem abzuhelfen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wir haben so wunderbare Verheißungen in der Bibel und auf die müssen wir uns stellen. Ich denke, wenn man so diese Geschichte bedenkt und ja, diesem Gefühl so nachspürt, ja, voll unfair, kommt man nicht umhin, sich auch Gedanken zu machen über das Thema Gerechtigkeit. Ja, was ist gerecht? Was wird mir gerecht, meinen Verhältnissen oder anderen? Und das Empfinden dafür ist ja ziemlich subjektiv. Das hängt sicherlich mit unserer Prägung zusammen, was wir als fair oder als unfair empfinden. Und wir als Christen sollen uns ja an biblische Maßstäbe gewöhnen. Bitte die nächste Folie. Ja, was ist eigentlich gerecht? Ich habe so den Verdacht, dass wir meistens eher so diesen juristischen Maßstab im Kopf haben. Das heißt, wenn wir ja, gerecht verhalten, heißt, dass wir uns an die Regeln halten, dass wir Gesetze befolgen. Aber ich glaube, ich muss da das Bild vielleicht ein kleines bisschen korrigieren, wie das so in der Bibel beschrieben ist. Was ist gerecht in Gottes Augen? Und Gerechtigkeit ist in der Bibel vielmehr ein Verhältnis. In der Bibel wird die Gerechtigkeit Gottes auch übersetzt oder umschrieben mit Treue, Zuverlässigkeit, Wahrheit, Gnade und Liebe. Das sind alles so Begriffe, die stecken in dieser Gerechtigkeit Gottes drin. Ja, wie gesagt, wir denken eher an ein gutes Verhalten statt ein gutes Verhältnis und die Erfüllung von Gesetzen. Aber in der Bibel geht es vielmehr um diese Beziehung und die Vereinbarungen, die in dieser Beziehung enthalten sind. Auf Hebräisch heißt es die Tzedekah oder Tzedekah und wird deswegen von manchen Theologen so auch als Gemeinschaftstreue übersetzt. Gott wird in der Bibel als gerecht bezeichnet, weil er immer seine Versprechen erfüllt hat und weil er immer zu dem Bund gestanden hat, den er mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Er hat sie gerettet, aus Ägypten und er hat sie durch die Wüste geführt und hat sie gegen seine Feinde, gegen ihr, die Feinde des Volkes verteidigt. Und alles, was Gott seinem Volk getan hat, oder manchmal muss man auch sagen, angetan hat, ist trotzdem gerecht, weil er hat es alles nur getan, um es zu seinem Heil zu führen. Egal, ob es Strafe war oder Segnen, ob es liebende Zuneigung war oder der Zorn ihm gerecht. Natürlich wird auch von Menschen gesprochen in der Bibel, und zwar der Fromme, das ist der Zadik. Ihr kennt vielleicht Zadik, diesen Ausdruck, das sind die frommen Juden, die auch in Jerusalem rumlaufen mit dem Kaftan und mit ihren Schläfenlocken und vielleicht manche mit diesen Pelzmützen. Das sind auch die Zadik oder die Zadikim. Und das sind die frommen Juden. Aber der Fromme in der Bibel ist derjenige, der ja Gott gefallen will, der sich nach Gottes Maßstaben richten will und der eben eine gute Beziehung mit Gott leben will und halten will. So wie es heißt in Sprüche 22, Vers 16, ein Gerechter fällt siebenmal hin und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Deswegen kann die Bibel davon Gerechten reden. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch wieder, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder und sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage, aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Das scheint ein Widerspruch zu sein, aber ist es eigentlich nicht. Paulus im Neuen Testament schreibt auch, vor Gott ist kein Fleisch gerecht. Er zitiert dann diesen Psalm 14 und sagt, ja, eigentlich erfüllt keiner von uns Gottes Maßstäbe. Ich habe mal von einem Prediger diesen Tipp gehört, man sollte doch mal vielleicht jede Woche oder vielleicht täglich diesen kurzen Abschnitt in der Bibel, die Bergpredigt, lesen. Und ich denke, das könnt ihr euch vorstellen, wer das macht, dem wird sehr schnell klar, dass er vor Gott eigentlich nicht gerecht ist und die Maßstäbe Gottes nicht erfüllt. Und wir wissen als Christen, der Ausweg ist, dass wir Gottes Urteil nur entgehen können, weil wir umsonst gerechtfertigt werden durch die Gnade, durch die Erlösung in Jesus Christus. Christus nahm unsere Sünde auf sich und wurde selbst zur Sünde. Und deswegen stehen wir vor Gott als gerecht da. Alles ist Gnade. Gehen wir zurück zu unserem Text und lesen ein Stück weiter. Nathan muss im Auftrag Gottes das Urteil und die Konsequenzen für das Vergehen Davids verkünden. Davids Familie wird von Streit und fortdauernden Kämpfen heimgesucht werden, so wie ich es vorhin angedeutet habe. Auch ihm werden einmal seine Frauen weggenommen werden. Doch Nathan, er erreicht sein Ziel. Durch seinen Besuch erreicht er die Umkehr Davids zu Gott und David bekennt sich zu seinem Fehlverhalten. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben, nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging in sein Haus zurück. Das Tolle ist, ja, Gott vergibt David und lässt ihn leben. Wir haben zwei Psalmen in der Bibel, den Psalm 32 und 51. Und wenn man die liest, dann sieht man wirklich, wie David ringt mit seinem Gott und wie er ja, um Vergebung bittet und wie es ja, in ihm arbeitet, in seinem Gewissen und wie er ja, bestrebt ist, einfach wieder in das richtige Verhältnis zu kommen zu seinem Gott. Da heißt es in einem Vers, Psalm 32, Vers 5, endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Natürlich, die traurige Konsequenz ist der Tod des gemeinsamen Sohnes von David und Bathseba. Es ist ihr Erstgeborener und ich denke, das ist auch ein prophetischer Hinweis für den erstgeborenen Sohn Gottes, nämlich Jesus Christus. Sein stellvertretendes Sterben, ja, bringt uns eben diese Freiheit, ja, und lässt uns ja eine neue Beziehung leben zu Gott. Ich will es ein bisschen zusammenfassen. Ich denke, diese Situationen, wo wir uns ja voll unfair behandelt fühlen oder behandelt werden, kommen immer wieder vor. Vielleicht auch in diesen Tagen. Wir werden im Leben immer wieder mit diesen Situationen konfrontiert und ja, nicht immer können wir das an anderen Personen festmachen. Manchmal sind es auch einfach Strukturen, unter denen wir leiden. Und ja, Gott fühlt mit uns mit. Gott sieht dieses Unrecht. Er weiß, was wir empfinden und ja, ihm ist es nicht gleichgültig. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Aber ich denke, wir dürfen vielleicht auch als Hilfe das Gute nicht vergessen, was Gott uns geschenkt hat und immer wieder schenkt und ja, laut immer wieder auch Danke sagen dafür. Nathan konfrontiert David mit diesem Unrecht, das er an Uriah und seiner Frau begangen hat. Und ja, David, man kann es nicht anders sagen, nutzt seine Machtposition schamlos aus. Eine Sünde führt zur nächsten. Und ich denke, das sollte uns als Warnung dienen, einfach, dass wir aus diesem Kreislauf ja, der Lüge oder der Sünde rechtzeitig ausbrechen. Ja? Gott warnt uns. Und ja, diese Blindheit Davids sollte uns auch zu denken geben, dass wir auch wachsam sind und uns hinterfragen lassen. Wo sind wir betriebsblind? Der Heilige Geist tut an uns diesen prophetischen Dienst, indem er uns in Liebe überführen will und immer wieder überführt. Nicht um uns zu deprimieren, um uns niederzumachen, sondern um uns auf den rechten Weg, in das rechte Verhältnis, in die Beziehung zu Gott zurückzubringen. Und ja, die Frage ist, sind wir offen immer wieder für Korrektur? Und ich denke, das ist nicht nur der Heilige Geist in unserem Innern, es sind auch wir, die uns gegenseitig ja, immer wieder erinnern sollen und müssen. Und die Frage ist, ja, in welchen Beziehungen stehen wir zueinander? Und deswegen finde ich die Initiative ganz arg toll, dass wir uns einfach immer wieder den Impuls haben, mehr Gemeinschaft, engere Gemeinschaft miteinander zu haben. Wir sind kein Gottesdienstclub sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, sondern wir sind eine Gemeinde und ja, sind dazu aufgerufen, ja, miteinander zu leben auch und einander dazu dienen in Liebe. Ja, lasst uns da Gemeinschaft haben. Gerechtigkeit in der Bibel ist eine Frage der Beziehung, nicht des Rechthabens. Gottes Gerechtigkeit besteht in seiner Treue, indem er immer so an uns handelt, wie es uns zum Heil eigentlich wirken soll und wirkt. Wir von uns aus können nicht in das richtige Verhältnis zu Gott kommen. Gott schenkt uns diese Gerechtigkeit in Jesus Christus. Er nahm unsere Sünden auf sich, damit wir immer wieder einen Neuanfang machen können. Und die Betonung liegt auf immer wieder, nicht nur einmal am Anfang unseres Glaubenslebens. Nach dem Vers in 1. Johannes 1, Vers 9, und damit will ich schließen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben.